Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschnall Zürich, Schaffhausen. Ist das die Aufgabe der Kirche oder eben gerade nicht? Reaktion auf das Asylangebot der City-Kirche an die Occupy-Bewegung. Dann ein Blick ins neue Bus-, Tram- und S-Bahn-Angebot im Kanton Zürich. Ab dem 12. Dezember fährt das Tram Zürich-West. Und zum Abschluss schauen wir zurück in die Zeit, wo die Zürcher noch mit den Füßen und Stöcken auf die Schinken losgegangen sind und spannen den Bogen bis zu den Italos heute. Das Wetter, die Sonne meldet sich zurück, auch im Unterland bei maximal 5 Grad. Am Mikrofon Sabine Meyer. Seit gestern ist die City-Kirche beim Stauffacher das neue Zuhause der Bankengegner. Die Aktivistinnen und Aktivisten der Occupy-Bewegung haben das Asylangebot der Pfarrerin und der Kirchenpflege Aussersil angenommen und dürfen jetzt dort bis Anfang nächstes Jahr ihre Zelte aufstellen. Bei den kantonalen Kirchen hat man wenig Freude an dem Vorpresch der City-Kirche. Der Michel Müller, Kirchenratspräsident der reformierten Kirche vom Kanton Zürich.
Man hätte können sagen, wenn jetzt die einfach gekommen wären, dann hätte man können sagen, gut, man duldet es, aber gerade schon einladen, das ist vielleicht gerade ein bisschen sehr aktiv gewesen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es sicher rechtliche Aspekte und hygienische, die doch müssen beachtet werden. Da haben sie zwar Regeln aufgestellt, ich hoffe, dass die eingehalten werden. Die Frage ist, was ist, wenn die nicht eingehalten werden? Was ist, wenn das mit von der Polizeiverordnung gewisse Sachen nicht konform sind? Die Fragen tun mir dann doch heikel und da bin ich sicher nicht einfach glücklich darüber.
Konsequenz hat das Vorpreschen von der Pfarrerin und der Kirchenpflege von der City-Kirche aber im Moment keine. Die Kirchengemeinden sind autonom, erinnert Michel Müller. Man behalte aber die Situation rund um die City-Kirche im Auge. Beobachtet tun das Bankengegner Lager rund um die City-Kirche auch die vielen Passantinnen und Passanten am Stauffacher. Fanny Kersten ist am Nachmittag der Frage nachgegangen, wie denn bei Ihnen das Asylangebot von der Kirche und die ganze Aktion ankommt.
Nachmittag um 3 am Stauffacherplatz. Die Aktivistinnen und Aktivisten von der Occupy-Bewegung sind sich immer noch am Einrichten. Seit gestern Abend sind sie da, seit sie von der offenen Kirche St. Jakob Asyl bekommen haben. Passanten, die auf das Tram warten, schauen zu. Viele von ihnen finden das Engagement der Kirche gut.
Die Kirche hat die Aufgabe, anderen Asyl zu gewähren.
Sie stört hier niemand und sie können ihre Sachen vertreten. Und ja, passt für mich.
Solange sie nichts kaputt machen, ist doch alles in Ordnung. Und ich finde auch, sie sollten etwas bewegen und ich finde es eigentlich gut so.
Es gibt aber auch kritische Stimmen. Leute, die denken, dass es nicht Aufgabe der Kirche ist, um die Aktivisten zu beherbergen.
Ich glaube, sie hätte genügend an der Botschaft an für sich und nicht politisieren. Wenn sie sich engagieren für irgendwelche Arme, Bedürftige, habe ich eigentlich noch mehr Verständnis als da.
Ich finde es nicht ganz in der Ordnung, weil jetzt sind sie von der Polizei und vom Staat verwiesen worden, jetzt sollte es weggehen.
Ob positiv oder negativ, kalt lässt tut die Bewegung kaum jemand. Fast jeder und jede hat eine Meinung dazu. Das hat auch die Pfarrerin von der offenen Kirche St. Jakob zu spüren bekommen. In ihrem Büro, ganz in der Nähe vom Stauffacher, hat sie heute kaum eine Sekunde Ruhe gehabt.
Teilweise ist wirklich das Handy und mein Telefon gleichzeitig hat geklingelt. Also es ist, ja, ich merke, dass es sehr hohe Wellen schlägt und auf breites Interesse stößt.
Mit dem hat die Verena Mühlenthaler nicht gerechnet. Auch nicht mit der heftigen Kritik, die die Kirchengemeinde zum Teil musste einstecken, sei es aus dem politischen Lager, sei es vom eigenen Kirchenratspräsidenten, der über das Engagement der offenen Kirche St. Jakob nicht nur glücklich ist. Trotzdem ist Verena Mühlenthaler überzeugt, dass sie und ihr Team auf dem richtigen Weg sind.
Also in den letzten 10 Mails anschauen, sind das eigentlich nur noch positive Reaktionen, wo sie sagen, endlich nimmt die Kirche ihr Kerngeschäft wieder ernst, wo es darum geht, eben die grossen Verheißungen von Gerechtigkeit, von Frieden für unsere Gesellschaft, dort sich einbringen und versuchen, das umzusetzen.
Die Kirche bietet aber nicht nur, sie verlangt auch. Mit den Aktivisten hat die Kirchengemeinde Regeln abgemacht, zum Beispiel, was sie dürfen brauchen oder was sie sich dürfen aufhalten. Und neben diesen Regeln gibt es von der Kirche auch die ganz klare Erwartung, dass die Bewegung in Zukunft mehr Inhalt bietet. Zum Beispiel Workshops organisiert und nach Lösungen sucht.
Als Reaktion auf die vielen Reaktionen veranstaltet die offene Kirche einen Informationsabend für die Bevölkerung. Der findet am übernächsten Samstag, am 26. November, am 7. Abend statt, in der City-Kirche am Stauffacher. In knapp einem Monat ist Fahrplanwechsel. Am 12. Dezember, ab dann gilt auf dem Netz vom Zürcher Verkehrsbund ein neuer Takt. Grosse Änderungen sind aber nicht geplant. Die grösste Neuheit ist das Tram Zürich-West. Dazu gibt es da und dort auf dem ZVV-Netz aber auch ein bisschen mehr Bus und S-Bahnen. Eine Auswahl von den Änderungen von Peter Fritsche.
Stadt Zürich. Start vom neuen Tram Zürich-West. Das vierte Tram fährt nicht mehr heute ins Werdhölzli, sondern vom Escher-Wiesplatz zum Bahnhof Altstetten. Auf der alten Strecke vom Vierer über den Hardhof ins Werdhölzli fährt neues Tram mit der Nummer 17. Der Bus Nummer 54 hingegen, der heute von Zürich-West zum Bahnhof Altstetten fährt, wird gestrichen. Winterthur und Umgebung. Dort gibt es grundsätzlich ein bisschen mehr Busverbindungen am Abend und am Abend auch ein bisschen mehr Züge auf den beiden S-Bahn-Linien auf Wiel und auf Waldshut. Und um die vollen S-Bahnen am Morgen zwischen Stein am Rhein und Winterthur zu entlasten, fahren dann gerade 5 Zusatzzüge auf dieser Strecke. Zürich-Oberland. Auf dem Netz von der VZO, der Verkehrsbetrieb Zürich-Oberland, zwischen Wetziken und Uster bis an Zürichsee auf Meilen und Stäfa, gilt neu in der Spitzenzeit der Viertelstundentakt, und zwar auf den Linien, die am stärksten gebraucht werden. Das ist zum Beispiel die Verbindung Gossau-Uster. Und Wetziken kommt eine neue Ortsbuslinie über. Säuliamt. Der beliebte Expressbus durch den Uetliberg-Tunnel fährt neu auch am Samstag von Affoltern am Alb bis auf Zürich zum Seilsiti und zurück. Adliswil. Dort fahren die Ortsbusse nach dem Fahrplanwechsel neu den ganzen Tag durch im 20-Minuten-Takt. Also doch ein paar Verbesserungen und Verdichtungen da und dort im ZVV-Fahrplan. Die nächste grosse Umstellung kommt dann in 3 Jahren. Dann wird nämlich der erste Teil von der Durchmesserlinie eröffnet. Die direkte unterirdische Zugsverbindung zwischen Oerlikon, einem neuen unterirdischen Bahnhof Löwenstrasse, und Zürich-Wiedeke.
Die Stadt Zürich wird keine eigene Biomassenkraftwerk betreiben, also Strom aus Essensresten und Grünabfall produzieren. Das hat der Zürcher Stadtrat entschieden. Aber das Elektrizitätswerk von der Stadt Zürich soll sich neu an auswärtigen Biogasanlagen beteiligen. Das sei sinnvoller, sagt der EWZ-Sprecher Harry Graf.
Unsere Kernkompetenz sind keine Biomassenanlagen, aber unsere Kernkompetenz ist natürlich auch Beschaffen von Mehrwert von erneuerbaren Energien. Es kann aber auch sein, dass wir uns vielleicht an Biomassenkraftwerken beteiligen oder im Rahmen natürlich von Energiedienstleistungen solchen machen. Aber da in dem konkreten Fall denken wir, dass wir mehr können bewirken mit dem Beschaffen von der entsprechenden Energiemengen, als dass wir uns selber engagieren in solchen Kraftwerken.
In dem konkreten Fall geht es um eine Forderung der Grünen im Zürcher Gemeinderat. Sie haben wollen, dass die Stadt innerhalb eines Jahres mehrere Biogasanlagen baut und selber betreibt. Für den Stadtrat eine unrealistische Forderung und eben auch eine unnötige. Der Kanton Zürich muss weniger in den Topf vom nationalen Finanzausgleich einzahlen. Nächstes Jahr sind es unter dem Strich noch 428 Millionen Franken, die der Kanton an den Bund abliefert. 63 Millionen weniger als das Jahr. Zürich bleibt aber der Kanton von der Schweiz, der am meisten Geld in den Topf einschüsst. Der Kanton Schaffhausen auf der anderen Seite kommt auch nächstes Jahr unter dem Strich Geld aus dem Topf über, aber leicht weniger als das Jahr noch, 7,7 Millionen Franken anstatt 11,5. Die Zahlen hat heute der Bundesrat das in einer wöchentlichen Sitzung am Mittwoch mitteilt. Wenn der Vater die Mutter schlägt oder umgekehrt, bei häuslicher Gewalt, dann leiden auch die Kinder. Für sie ist es eine grosse psychische Belastung, die zu Schlaf- oder Essstörungen führen kann. Vielfach werden Kinder auch aggressiv. Merken tun denn das meistens als erstes die Lehrerinnen und Lehrer. Die Bildungsdirektion vom Kanton und das Schulamt von der Stadt Zürich haben darum zusammen eine Broschüre herausgegeben, wo die Lehrperson in solchen Situationen unterstützen soll. Enrico Violi von der Bildungsdirektion.
Man schätzt, dass zwischen 10-30% der Kinder betroffen sind von Gewalt, die in Paarbeziehungen ausgeübt werden, sei es jetzt das miterleben oder vielleicht sogar selber dann auch noch Opfer von Gewalt werden im häuslichen Bereich. Und dann ist von Seite der Lehrerschaft ist der Wunsch eigentlich an die Stadt Zürich und an den Kanton Zürich angetragen worden, nach mehr Informationen.
Informationen zum Beispiel über die Fachstellen, die helfen können. Den Lehrerinnen und Lehrern ihre Aufgabe sei dann primär das Gespräch suchen mit diesen Kindern und wenn nötig Massnahmen zu ergreifen, um sie von dieser Gewalt im Elternhaus zu schützen. In Wetschwil am Albis ist heute Mittag ein Kindergärtler unter einen Anhänger gekommen. Er ist mittelschwer verletzt worden, die Rega hat ihn ins Spital geflogen. Der Sechsjährige hat zusammen mit ein paar Gespänli bei dem am Hang parkierten Anhänger gespielt. Sie haben die Bremse gelöst und der Wagen ist hinterst etwa 10 Meter durchabgerollt, bis ein Baum ihn gestoppt hat. Den Anhänger haben die Forstarbeiter deparkiert, die in der Nähe gearbeitet haben. Minuten vor 6 Uhr. Früher sind es die Maroni-Fresser und die lauten Tschinken gewesen, heute die Vorbildsausländer, die Italos. Der Zürcher Autor Angelo Maiolino hat die Geschichte von den Italienern in der Schweiz in einem Buch aufgeschafft. Als die Italiener noch Tschinken waren, so der Titel. Heute Abend ist Vernissage, am Nachmittag ist Angelo Maiolino bei mir im Studio gewesen und ich wollte von ihm als erstes wissen, ob man ihn, der 1976 geboren ist, auch noch als Tschink beschimpft hat.
Ja, ich muss sagen, als ich aufgewachsen bin, in einem kleinen Dörfli, nördlich von Bülach, dort ist der Begriff Tschink noch ganz allgemein im Wortschatz vorhanden gewesen und man ist natürlich schon immer wieder ein bisschen mit dem Begriff konfrontiert worden, wenn auch nicht vielleicht in dieser massiv despektierlichen Art, wie das jetzt vielleicht in den 70er Jahren der Fall war, aber doch auch irgendwie mit einem ironisch-zynischen Beiklang ist der Begriff schon auch...
Also hat sie dort nach wie vor verletzt, oder... Hat man es einfach angenommen?
Na gut, natürlich. Also es hat schon auch verletzt. Das ist ja so. Also es hat natürlich auch dazu geführt, dass man sich dann entsprechend auch versucht, in der eigenen Vorstellung von Italienität zum Teil auch zu präsentieren. Also das klassische Beispiel war irgendwie Skifahren gewesen. Also dann ist irgendwie der Tomba ist halt natürlich dann die Figur gewesen, die man dann quasi hervorgebracht hat in der Diskussion über Skifahren. Wie auch immer. Also die Divergenz zwischen irgendwie Schweizer und Schinken oder Italienern, die ist natürlich schon auch präsent gewesen und die haben wir schon auch gespürt. Also das ist teilweise natürlich Bestandteil gewesen vom Alltag, aber es hat natürlich schon auch etwas hinterlassen. Also quasi.
Ihre Eltern sind ja Anfang 70er Jahre in die Schweiz eingereist. Wie haben sie die erlebt? Haben die das Ihnen ein bisschen erzählt?
Ja, meine Eltern sind tatsächlich nach der Schwarzenbach-Initiative eigentlich eingereist. Sie sind in einem Umfeld eingewandert, wo schon sehr stark italienisch geprägt war. Also dort hat sich wirklich so etwas wie eine italienische Community können bilden. Entsprechend war man sehr viel untereinander gewesen. Und die ganze Episode von der Schwarzenbach-Initiative war natürlich schon immer eine wesentliche Thematik gewesen. Sei es jetzt wieder zum Mittagessen, sei es jetzt bei den kleinen Festen, die die Italiener dort organisiert haben. Das ist schon
allgegenwärtig. Ich nehme da auf, die Schwarzenbach-Initiative war 1970 gewesen. Da hat der James Schwarzenbach die Überfremdung nicht überhand nimmt in der Schweiz, die ist aber abgelehnt worden vom Stimmvolk. Das ist schnell ein Stichwort.
Genau, richtig. Und eben gerade zu dem Stichwort, also Schwarzenbach ist natürlich, wie ich das in meinem Buch beschreibe, wenn man heute noch mit italienischen Rentnern redet und das Wort fallen lässt, dann das löst wirklich eine Kaskade an Erinnerungsfetzen auf. Also die meisten Leute haben wirklich einen Bezug zu dem Begriff, natürlich auch zu dem ganzen Klima, wo der Begriff dann natürlich auch versinnbildlicher tut. Für meine Eltern persönlich kann ich sagen, also sie sind jetzt nicht sehr stark mit dieser Fremdenfeindlichkeit konfrontiert gewesen. Also sie sind in der Textilindustrie im Töstal tätig gewesen und dort hat es über lange Zeit immer eine sehr grosse Präsenz an ausländischen Arbeitskräften gehabt. In dem Sinn ist natürlich die Akzeptanz auch relativ stark dort gewesen. Wobei natürlich gibt es auch immer wieder, dass es sich eben quasi den alltäglichen Rassismus nennen. Es hat immer wieder Begebenheiten gegeben im Alltag, wo man einfach mit dem konfrontiert wurde. Und ist man quasi gemerkt hat, okay, also wenn es da nicht passt, irgendwie, dass ich da jetzt ein bisschen dickere Schinkenscheiben schneide, sagt der Metzger dann geh doch zurück nach Italien. Also so die Sachen. Oder wenn es nicht passt, dann was willst du denn da noch? Also so die Rhetorik, die ist schon auch allgegenwärtig gewesen.
Angelo Maiolino, ihr Buch heisst «Als die Italiener noch Tschinken waren». Sie haben recherchiert, von wo das Wort eigentlich kommt. Aus den antiken Griechen, was steckt dahinter?
Ja, also das Wort ist eigentlich ganz lustig. Das Wort bezeichnet sich im Grunde genommen als Spiel. Das Spiel, das spielt man das zweite oder das vierte. Und es geht eigentlich darum, dass man mit einer Hand spielt. Und das Ziel ist, dass man eine Summe bezeichnet und quasi die Summe von den eigenen Fingern und von den Fingern des Gegners. Also wenn ich drei reinrühren und sie rühren jetzt beispielsweise 2 rein, dann gibt es 5. Wenn ich das quasi kann antizipieren und 5 sage, bevor jetzt die 5 als Zahl erscheint, dann habe ich einen Punkt. Also es ist eigentlich so ein Spiel und im italienischen Dialekt ertönt dann eben das Cinque sehr schnell mal als Cinque. Und für die Schweizer Sie haben gemerkt, dass das Wort, eben das Cenk, vielfach eben auch eine Beschimpfung sein soll. Und Sie haben das Wort übernommen, um eine ganze Gruppierung von Menschen, die eben aus Italien gekommen ist, mit diesem Wort zu bezeichnen oder zu etikettieren.
Aber wenn man Geschichte kennt, dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist etwas Spielerisches.
Genau, es ist etwas Spielerisches, tatsächlich. Die Frage ist einfach, was passiert mit dem Begriff? Also, wie wird er besetzt? Oder wie wird er von der Öffentlichkeit besetzt? Wie wird er von den Institutionen besetzt? Und dort ist er natürlich negativ besetzt worden.
Und wie erleben Sie das heute? Ich meine, gerade an der Bahnhofstrasse oder im Kreis 1 gibt es ein Restaurant, das heisst Cink. Also der Begriff wird jetzt auch ein bisschen salonfähig. Wie erlebt Sie heute das Ort?
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, der Begriff Cink macht jetzt wirklich eine Umkodierung. Und heute haben sich die Italiener eingegliedert, respektive integriert. Oder sie haben natürlich auch neue kulturelle Praktiken in die Schweiz eingebracht, was dazu geführt hat, dass sie dann eben auch Akzeptanz gefunden haben. Sie sind salonfähig geworden. Und mit dem verliert dann der Begriff natürlich an Brisanz. Also wird dann zu einem Etikett, wo die Gesellschaft dann braucht, um entsprechend irgendwelche kulturelle Praktiken auch können bezeichnen. Sei das jetzt kulinarisch, die Mode, was auch immer.
Wechseln wir zum Inhalt von Ihrem Buch. Da geht es ja nicht nur um den Begriff Cink, sondern um die ganze Geschichte und den Kampf der Italiener in der Schweiz ganz allgemein. Fokus auf den 70er Jahre mit der Schwarzenbach-Initiative. Aber eigentlich hat ja alles viel früher angefangen, die Geschichte und der Hass gegen die Italiener in der Schweiz. Ich erinnere an die Italienerkrawall 1896. Vielleicht können Sie da kurz beschreiben, was ist dort im Quartier Ausserseil passiert?
Also man muss vielleicht noch ein paar Sachen voraussetzen, damit man dann eben auch die ganze Exzess kann verstehen. Also Ausserseil ist zur damaligen Zeit natürlich das Zentrum gewesen für die ganze Industrialisierung. Also einerseits sind die Bahngleise dort gewesen und die Arbeiter haben sich dort konzentriert. Einerseits aufgrund von der Nähe zu den Arbeitsorten.
Das heißt, mehrheitlich Italiener.
Mehrheitlich Italiener, natürlich auch Schweizer und Deutsche sind dort angesiedelt gewesen. Und bei den Italienern, die damals in Zürich waren, das sind hauptsächlich Norditaliener gewesen und vielfach eben auch unbildete Menschen. Und ihr Ziel war einfach, in die Schweiz zu kommen, möglichst schnell viel Geld verdienen und wieder zurückzugehen. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass sie bereit waren, quasi jeden Job zu jedem Preis anzunehmen. Und das ist auf Seite von der schweizerischen Arbeiterschaft, die zum Teil schon auch organisiert war, in Gewerkschaften, so ist es natürlich Dorn im Auge. Also das hat zu Streitereien, zu Spannungen geführt zwischen diesen Gruppierungen. Und sehr schnell ist natürlich auch zu Keilereien, Schlägereien und so weiter. Und das hat in dem Klima natürlich hat dazu geführt, dass man den Italienern dann eben auch ein anderes Etikett zugesprochen hat, und zwar das von den Messerhelden. Also man hat ihnen angesagt, sie würden dann sehr schnell das Messer zucken, wenn sie körperlich bedroht sind. Und an einem bestimmten Abend macht die Runde von einem Tod, von einem deutschen Scherenschleifer im Ausserseil, und das führt dazu, dass die Ressentiment und die Unzufriedenheit, die sich über die Jahre hinweg natürlich aufgebaut haben und aufgeladen haben, dann entsprechend nach einem Ventil suchen. Und das Ventil hat dann eben auch zu dem Italienerkrawall geführt. Also Schweizer haben sich dann zusammengerottet sozusagen und sind dann auf die italienischen Wirtshäuser losgegangen, auf Italiener losgegangen mit Stangen und alles Mögliche. Und seit über 4 Tage hinweg ist da Feuer und Flamme gewesen in Zürich.
Das ist eben 1896 gewesen. Also das kann man sich heute fast nicht vorstellen, dieser Brutalität. 100 Jahre später eigentlich dann der nächste Höhepunkt von dem Ausländerhass oder Italienerhass mit der Schwarzenbach-Initiative. Dort ist die Initiative, die habe ich vorhin gesagt, die ist eben gegen die Überfremdung gewesen. Die Schweizer Männer haben sie abgelehnt, aber sie hat so viel mobilisiert wie noch nie. Was ist dort passiert?
Also gut, auch mit dieser ganzen Überfremdungsgeschichte muss man natürlich auch die ganze historische Entwicklung natürlich auch berücksichtigen. Also im Vorfeld von der Schwarzenbach-Initiative ist der Begriff noch, wenn man so will, konjunkturpolitisch verwendet worden. Also tatsächlich sind es eben auch Gewerkschaften und die Linken gewesen, die davor gewarnt haben, passet auf, jetzt mit dem Wiederaufbau von der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn man zu viele Ausländer einholen als Arbeitskräfte, dann kann das zu Inflation führen und entsprechend auch zu einer Rezession. Entsprechend muss man schauen, dass man die Überfremdung irgendwie kann kanalisieren oder eindämmen. Und erst Schwarzenbach versteht es dann wirklich, den Begriff kulturell aufzuladen. Also quasi so
sehr rhetorisch, sehr einfach geredet, sehr nicht die Leute.
Genau, richtig. Ja. Und dort wird dann die Befremdung tatsächlich zu einem politischen Instrument von einem rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen politischen Diskurs.
Und Sie schreiben ja dann in Ihrem Buch, dort ist aber auch der Widerstand von den Italienern und dank dem Widerstand ist auch die Initiative abgelehnt worden. Wie haben sich dort die Italiener dann organisiert in der Schweiz?
Also die Italiener sind natürlich schon voran organisiert gewesen, sowohl in politischer Hinsicht, wie auch in kultureller, folkloristischer Hinsicht, wenn man so will. Also es hat Fußballverein gegeben, es hat irgendwie Gesangsverein gegeben, es hat dann eben auch politische Vereinigungen gegeben und die grösste von denen ist natürlich die Föderation der Colonie Libere gewesen, die schon in den 20er Jahren eigentlich entstand und sich als antifaschistische Organisation verstanden hat. Und was die italienische Organisation natürlich versucht haben, ist eben einerseits in der Öffentlichkeit klar zu machen, okay, es geht nicht um einen Kampf zwischen zwei Kulturen, sondern es geht um einen Kampf zwischen zwei Klassen. Also man hat mit dem versucht, die Schweizer Arbeiter, die ja genauso betroffen gewesen sind von diesen konjunkturellen Mechanismen, eben als Arbeiter anzusprechen, nicht als Schweizer und ihnen eben aufzuzeigen, also uns italienischen Arbeiter geht es im Grunde genommen gleich. Also wir hocken im gleichen Boot wie ihr.
Jetzt sagen Sie ja, oder das sieht man ja, die Italiener sind in der Zwischenzeit Vorbildsausländer, die sind integriert zum grossen Teil, zumindest die zweite Generation. Neu redet man von Kosovo-Albanern, da ist jetzt der Hass, oder von Jugos. Was müssen denn die machen, um an den gleichen Punkt zu kommen? Sieht man ein Muster, haben sie jetzt ein Muster erkannt, wo man sagt, wenn jetzt die sich würden eben so vernetzen oder ein anderes System zeigen, würde das Gleiche passieren? Dass sie auch die Kosovo-Albaner plötzlich zu den Vorbildsausländern werden?
Also ich glaube, bezüglich der heutigen Situation, also ich glaube, wesentlich ist natürlich schon, dass man weiterhin versucht, die dominanten Diskursfiguren, die in der schweizerischen Öffentlichkeit vorherrschen, herauszufordern. Also
Christoph Blocher.
Beispielsweise, genau, ja. Dass man die versucht, herauszufordern, und zwar eben einfach mit anderen Diskursen, die eben einfach auch aufzeigen, also das Problem von der Kriminalität hat nicht nur mit Kultur zu tun, sondern hat eben auch mit einer bestimmten ökonomischen Positionierung zu tun, damit zu tun, ob die Leute Perspektiven haben in ihrem Leben. Also die Aspekte, die sozioökonomischen Aspekte, wenn man die in den öffentlichen Diskurs kann einbringen kann, auch von einer kosovo-albanischen oder von einer muslimischen oder von einer italienischen Gruppierung, dann sind das Diskursinhalte, die ja nicht national konnotiert sind, sondern es sind ja Diskursinhalte, die mehr einen objektiven Aspekt aufweisen.
Aber wie schätzen Sie das ein, wenn man jetzt vergleicht mit den Italiener Krawall, wo die Leute wirklich auf die losgegangen sind, die Schweizer, dann ist das heute eine abgeschwächte Form? Schlimmer, weniger schlimm? Wie schätzen Sie das ein, Angela Maiolino?
Das ist interessant, da müssen wir zwei Sachen sagen. Also was die Exzesse angeht, dann natürlich, also die Exzesse, die mit der Lernkrawalle sind, die sind höchst bedauerlich gewesen, auf jeden Fall. Und ich glaube, in dem gleichen Muster kann man heute nicht mehr reden, zumindest nicht mit den gleichen Eigenschaften. Was man aber sagen muss, ist natürlich, dass sich institutionell auch vieles verändert hat. Paradoxerweise hat natürlich, ist die Schweiz damals im 19. Jahrhundert wahnsinnig liberal gewesen. Also es hat kaum institutionelle Hürden gehabt gegenüber den ausländischen Migranten, das ist sehr offen gewesen. Und heute hingegen hat sich das wahnsinnig verändert. Also quasi ein protektionistischer Diskurs von der eigenen Wirtschaft und von der eigenen Kultur, der ja immer subkutan mit unterschwingt in diesem Diskurs, der hat sich auch institutionell verfestigt. Also Ausländer, Asylpolitik oder auch die ganze Ausschaffungsinitiative, das sind ja Sachen, die sich institutionell positioniert haben.
Wo auch ist es subtiler geworden, das Ganze.
Genau, es ist subtiler geworden. Es führt eben auch dazu, dass das im Common Sense quasi eben auch salonfähig wird. Und der Aspekt muss man eben auch berücksichtigen, wenn man darüber redet, wie heute der Kampf quasi, also eben der Clash of Cultures, wie das Huntington so blumig gesagt hat, wie der sich heute in der Schweiz, in diesem Mikrokosmos auszeichnet. Und meine persönliche Meinung ist, dass sich quasi eine Mediterranisierung von der Schweiz einfach nicht verhindern lässt. Die hat sich nie verhindern lassen. Also Kultur ist etwas, wo permanent im Wandeln ist und sich permanent verändern tut. Der Mensch ist per se ein Wesen, das offen ist gegenüber dem anderen und auch offen gegenüber anderen Einflüssen. Und teilweise nimmt er die auf, teilweise tut er sie verwerfen, was auch in seinem Recht steht. Und man sieht auch, dass die türkischen Minderheiten beispielsweise, die haben sich ja im Grunde genommen im schweizerischen öffentlichen Bild schon längst etabliert. Also die Dönerbude, die sind ja schon Bestandteil von einer, wenn man so will, kosmopolitischen Schweiz. Und das wird meiner Meinung nach auch mit den Kosovo-Albanern passieren. Das wird meiner Meinung nach auch mit anderen ausländischen Gruppierungen passieren, die dann in Zukunft in der Schweiz werden da sein.
Heute Abend, Angela Maiolino, stellt Sie Ihr Buch vor. Sie selber sind Italiener. Inwiefern haben Sie das jetzt aus der Betroffenheit herausgeschrieben? Oder für wen ist das Buch?
Ja, das Buch ist natürlich schon aus der Betroffenheit herausgeschrieben worden. Also als Secondo setzen sich früher oder später mit der eigenen Geschichte auseinander und möchte auch verstehen, was da passiert ist und wer man eigentlich in dem ganzen Kontext auch selber ist. Und dort kommt natürlich Motivation, sich mit Migrationsgeschichte auseinanderzusetzen und insbesondere mit der italienischen Migrationsgeschichte, weil ja das auch ein Teil von meiner eigenen Geschichte ist. Und für wen das geschrieben ist? Naja, es ist geschrieben für Leser, die sich vielleicht mit der Thematik auseinandersetzen wollen, die heutzutage noch aktuell ist, die aber vielleicht aus einer anderen, vielleicht eher kritischeren Warte möchten, beleuchtet haben.
Der Angelo Maiolino. Heute Abend stellt er sein Buch, als die Italiener noch Schinken waren, im Kulturhaus Helferei in Zürich vor, am 7. Abend. Zusammen mit zwei italienischen Brüdern. Einer von ihnen hat einen Roman zum Thema italienische Einwanderer in der Schweiz geschrieben und der andere singt. Der Petrus hat die Suppen ausgelöffelt, der Felix Blumer von SF Meteo mit den Wetteraussichten.
Am Abend und in der Nacht leitet sich wieder ein Nebel übers Flachland. Achtung, lokal kann sich auf der Strasse Glatteis bilden. Morgen hat es über dem Flachland immer noch verbreitet Nebel, das mit der Obergrenze bei rund 700 Meter. Er löst sich aber am Tag doch wieder an vielen Orten auf. Sonst ist es ziemlich sonnig. Morgen früh ist es kalt, die Temperaturen liegen am Flughafen bei etwa 4 Grad, am Zürichsee bei minus 1 Grad. Am Nachmittag erreichen dann die Höchsttemperaturen zwischen Zürich und Schaffhausen rund 5 Grad. Am Freitag liegt wieder Nebel über Mittelland, die Obergrenze ist immer noch bei rund 700 bis 800 Meter. Er ist aber bereits wieder zäher als am Donnerstag, sollte sich aber doch noch teilweise auflösen. Außerhalb vom Nebel geht es sonnig, meistens sogar wolkenlos weiter. Die Temperaturen bleiben mehr oder weniger unverändert, mit 4 Grad in der Nebelschicht, im Oberland sind 8 Grad möglich.
Vor dem Echo der Zeit die wichtigsten regionalen Themen nochmal in der Zusammenfassung. Seit gestern campieren die Occupy-Leute bei den Citykillen am Stauffacher. Die Pfarrerin von dort und die Killenpflege Aussersil haben ihnen ein Asylangebot bis Anfang nächstes Jahr gemacht. Bei den kantonalen Killen kommt das Vorpreschen nur mässig gut an. Er sei eher unglücklich darüber, hat der Killenratspräsident der Reformierten, Michel Müller, auf Anfrage gesagt. Eine Umfrage bei den Passanten zeigt, dass die Occupisten am Stauffacher grossmehrheitlich unterstützt werden. In weniger als einem Monat ist Fahrplanwechsel. Für den öffentlichen Verkehr im Kanton Zürich sind damit nur wenige Änderungen verbunden. Die grösste ist Tram Zürich West, die dann rollt. Dazu wird das Bus- und S-Bahn-Angebot im Kanton ausgebaut, vor allem im Zürich-Oberland. Die Stadt Zürich will kein eigenes Biomassenkraftwerk betreiben. Das schreibt der Zürcher Stadtrat auf eine Forderung aus dem Gemeinderat. Die Grünen haben verlangt, dass die Stadt eigene Biogasanlagen baut. Das ist laut dem Stadtrat nicht nötig. Neu soll sich aber das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich an auswärtigen Biogasanlagen beteiligen können. Soweit das Regionalschnall Zürich Schaffhausen am Mittwochabend rund um die Tour gibt es uns auf regionalschnall.ch. Dort können Sie all unsere Beiträge nochmal nachhören. Und Sie finden auch einen Podcast von der Abendsendung zum gratis Abonnieren. Verantwortlich heute war Barbara Seiler. Mein Name ist Sabine Meyer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.